Seine Flanken sind gefürchtet. Sie lieben ihn bei Rapid und Union Berlin. Ein Mensch, der gerne unter die Haut geht und sein Herz auf den Platz lässt. Ein Spätberufener, der eigentlich Lehrer werden wollte. Keiner, der sich selbst zu wichtig nimmt und trotzdem viel zu sagen hat. In Berlin die Nummer 28. Bei uns heute die Nummer 1, Christopher Trimmel. Schön, dass du unser Gast bist heute. Servus, Trimbo.
Ja, grüß euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon neugierig und freue mich natürlich auf ein Kaffeetscherl mit euch.
Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Und mal reinzustarten, haben wir, wie gehabt, 5 schnelle Fragen. Und du hast den Kaffee schon angesprochen. Christopher, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Siebträger, auf jeden Fall. In der Früh meistens im Stadion Cappuccino tatsächlich und dann ab Mittag Espresso Doppio.
Also endlich einer
warum?
Der meinigen. Ein versauter Siebträger Kaffeetrinker.
Ach so, ja, das ist.
Alles andere trinkt man nicht, oder?
Nein, das hat bei uns schon Kult. Also Rani Kedira kennst du eh gut genug. Der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir eine schöne Siebträgermaschine jetzt im Aufenthaltsraum stehen haben.
Ich warte am Samstag, wenn wir uns dann sehen, vorm Spiel, hoffe ich, dass wir einen Kaffee ausbringen.
Auf jeden Fall. Das haben wir, das Date haben wir.
Gibt es ja für alle, die sich nicht auskennen, gibt ja am Samstag die Partie, wie du schon angesprochen hast, Michi, zwischen Union und Augsburg. Also tagesaktueller könnte man nicht sein, aber ums Tagesaktuelle geht es bei uns nicht. Und deshalb stellen wir eine zeitlose Frage als zweite. Wien oder Berlin?
Wien. Ja, tatsächlich ganz klar Wien, weil...
Kurz hast du überlegen müssen.
Nein, gar nicht, aber die meisten oder viele erwarten natürlich, dass ich mittlerweile auch Berlin sage, aber Wien ist halt Kulinarik, Architektur, Familie, also da sind einfach so viele Bereiche, die ich einfach mit meinem Herz verbinde und... Bei Berlin ist halt klar auch mittlerweile ein paar Freunde, Arbeit, aber über Wien geht nichts drüber.
Kunst auf Leinwand oder unter der Haut?
Interessantes Thema, weil bei mir ist es unter die Haut und bei meiner Frau ist es auf der Leinwand. Aber ja, da bin ich ehrlich. Also aktuell als Tätowierer natürlich unter der Haut macht mir Spaß.
Jazz oder Hardcore?
Hardcore natürlich, aber da bin ich mittlerweile sehr alleine. Sehr alleine. Also in Berlin ist es wirklich mittlerweile so, dass ich alleine auf die Konzerte gehe.
Mit wem bist du früher gegangen?
Ja, also in Wien vor allem hat es noch einen Zeigerer gegeben bei Rapid, der gern mitgegangen ist. Und du hast ja natürlich die Nähe zum Burgenland. Ich bin halt mit der Musik aufgewachsen und da waren eigentlich immer viele Freunde mit dabei, aber in Berlin gibt es einen ist jetzt leider nach Leipzig gezogen, ist mittlerweile auch ein guter Bekannter von mir, hat jetzt nichts, also ist kein Angestellter von Union, aber ein mega Fan und den habe ich über die Musikszene kennengelernt.
Das ist ganz lustig, ich habe das gar nicht gewusst, dass du früher so ein Hardcore-Metal-Rocker warst und dann sagt mir der Johnny bei den schnellen Fragen, passt dir das auch? Und ich sage so, sensationell, ich habe es nicht gewusst, die Zuhörer haben es wahrscheinlich nicht gewusst, deswegen sensationell, muss ich sagen, beeindruckend, man lernt nie aus.
So ist es nämlich, ja, beim Musikgeschmack, also die meisten in Deutschland ist halt Hip-Hop, klar, da kommt man drüber, also am Ende höre ich ja eh alles so, also mir ist es ja egal, ob jetzt in der Kabine Hip-Hop läuft, bei Schlager wird es ein bisschen schwierig bei mir, muss ich ehrlich sagen. Aber auch House oder Techno läuft ja bei uns auch viel. Ich habe kein Problem damit, weil am Ende motiviert es mich auch.
Hertha oder Austria?
Ja, da muss ich tatsächlich die Hertha nehmen, weil vor Mauerfeuer hat es sogar eine Fanverbindung gegeben, Union Hertha. Weil unser eigentlicher Konkurrent in Berlin ist ja BFC Dynamo. Die spielen, glaube ich, in der Regionalliga. Und bei der Hertha ist es so, dass natürlich die junge Generation mittlerweile schon ein Problem hat damit oder mit uns. Und umgekehrt, aber so die ältere Generation, und da habe ich auch schon sehr viele auch kennengelernt, da gibt es sogar einen Schal, so halb Hertha, halb Union. Also von dem her sage ich natürlich Hertha.
Das ist auch spannend, weil wie geht's ja, glaube ich, wann geht Union ins Olympiastadion? Ja,
nach der nächsten Saison ist der Plan.
Ja, und das, also es ist ja eigentlich cool, dass geschichtlich da ja die Fanfreundschaft viel größer ist als jetzt unter Anführungszeichen was Hochgezüchtetes, nur weil ihr halt der zweitgrößte oder mittlerweile seid ihr schon der größte Berliner Verein?
Ja, für die Mitglieder her schon, ja.
Ja, dann seid ihr der größte Verein. Ist eigentlich auch spannend. Sehr, sehr cool. Also muss ich sagen, bravo Johnny, sehr, sehr gut überlegt.
super Frage.
Dann lass uns einmal in diesem ersten Teil über deinen Weg in den Fußball hineinsprechen. Also wir nennen es vom Hobby zum Job, dieser Weg zum Fußballprofi. Wie war das ganz am Anfang, wie du angefangen hast zum Kicken? Weil gefühlt hatte jeder kleine Bub irgendwann einmal die Idee, Fußballprofi zu werden. Ich meine, bei Michi war es logisch, der war schon mit 5, 6 in Profikabinen unterwegs. Bei dem hat es gar nicht anders ausgehen können, diese ganze Geschichte. Aber wie war das bei dir?
Ähnlich. Also ich war in keine Profikabinen unterwegs, aber mein Vater war, seit ich 7 bin, mein Trainer. Der hat mich eigentlich von kleinen Trimme bis in die Männermannschaft geführt, war durchwegs, eigentlich immer mein Cheftrainer. Der Michi kann's sicher auch bezeugen. Es ist nicht immer einfach natürlich, weil man doch das auch ein bisschen trennen muss. Es ist zwar jetzt nicht der Profibereich, aber trotzdem, am Ende, wenn der eigene Bub in der eigenen Mannschaft spielt, das ist immer ein bisschen speziell, aber er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und eigentlich war ja diese Leidenschaft zum Fußball, das war jetzt eine typische Dorfgeschichte. Also einfach mit den besten Freunden Fußball spielen. Das war eigentlich immer meine Leidenschaft, hat immer Spaß gemacht. Das war in die Schule gehen, in den Kindergarten, danach in den Garten schon kicken. Der Vater hat mich natürlich da immer unterstützt. Aber ja, ich glaube, der hat schon einen großen Teil natürlich dazu beigetragen, dass ich Profi geworden bin, weil er halt am Ende sich immer die Zeit genommen hat für mich, auch außerhalb von den Trainingszeiten logischerweise. Ich kann mich erinnern, ich bin mal als kleines Kind vor dem Haus gewartet, dass er von der Arbeit zurückkommt, und jetzt checke ich erst, wie anstrengend das gewesen sein muss, weil der kommt heim von der Arbeit und muss gleich mit dem Buben in den Garten gehen, kicken 3 Stunden. Ist natürlich ein Wahnsinn, aber das hat er immer gern gemacht, und deswegen bin ich mega happy, weil er immer Förderer und Unterstützer war.
War das für die eigentlich lang, weil du warst ja in keiner Akademie, war das für die trotzdem immer ein Traum oder ein Wunsch oder ein Ziel, dass du Profi wirst?
Natürlich, also das war es definitiv immer. Man hat ja natürlich auch das ein oder andere Vorbild als Kind, das habe ich auch gehabt. War zwar immer als Kind schon Rapidler, aber trotzdem so auf internationaler Ebene. Irgendwann später ist der David Beckham gekommen bei Man United zu der Zeit. Lustigerweise auch der Edwin van der Sar, weil, kann mich noch erinnern, mein Vater natürlich in der Trainerlizenz, da war damals die Ajax-Schule so in. Und er hat sich diese Videokassetten hat er zu Hause gehabt und hat sich das halt angeschaut. Und wir haben echt mit ihm in der Jugend oder im Kindesalter Trainings nur mit dem schwachen Fuß gemacht. Und das war diese Ajax, und ich habe immer noch zu Hause gehört, so Ajax. Und da war ja halt auch natürlich wie jeder irgendwann mal ein Tor. Und Edwin van der Sar, der war für mich eine Erscheinung. Und da haben wir sogar ein Trikot gewünscht, damals, da wäre gekriegt. Aber das war immer für mich ein Traum, weil, ja, ich habe jeden Tag an Fuß bedacht. Und es gab Angebote aus der Akademie, da bin ich ehrlich. Aber damals, wir waren so ein guter Jahrgang, und es hat so viel Spaß gemacht mit dem Dorfverein, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich will da nicht weg, ich will mir den Spaß behalten, und das war mir halt einfach wichtiger, und das hat mein Vater, die Familie halt auch akzeptiert und unterstützt.
Du bist ja dann eben von deinem Heimatverein weggewechselt zu Horizon. Also alle, die das nicht kennen, das ist vor allem weltberühmt für den Blaufränkisch.
So nämlich. War wichtig für die Verhandlungsbasis.
Also sehr, sehr guter Rotwein. Das, aber trotzdem warst du ja vom Profifußball noch immer extrem weit weg zu dem Zeitpunkt. Das war fünfte Liga, wenn ich richtig liege. Ja. Aber was, welcher Hintergedanke war da vielleicht auch mit dabei? So einfach, ja gut, die Möglichkeit gibt's und ich gehe einfach Etappen weiter nach oben, ein Regal weiter nach oben, oder war dann schon irgendwo absehbar, ja, vielleicht geht ja doch mehr.
Das ist der Punkt. Also wir haben jahrelang immer die gleiche Truppen, also eigentlich mit meinem besten Freund Fußball gespielt, bis in die Kampfmannschaft. So, und dann war ich 15 und habe mit, ich meine, Gregor, du kennst das, gegen Erwachsene gespielt, sie durchsetzen müssen, hat irrsinnig Spaß gemacht, nur irgendwann hat es für den einen oder anderen nicht mehr gereicht. Dann geht's halt los, der eine entscheidet sich für den Musikverein, der andere für die Freiwillige Feuerwehr. Dann gibt's den einen oder anderen, der sich das Knie schon zusammengehauen hat mit dem Alter. Weil gelebt haben wir ja alle nicht wie die Profis. Trotzdem habe ich dann gemerkt, ich bin zu gut eigentlich. Und wir waren in der letzten, ich rede jetzt wirklich von der letzten Liga, sind in die erste Klasse Mitte aufgestiegen dann mit Mannersdorf. War ein irrsinniger Erfolg. Und ich habe halt einfach gemerkt, da geht mehr. So, und klar, ich mich gegen die Akademie entschieden, trotzdem aber immer diesen Traum noch immer im Kopf gehabt und habe mir einfach gedacht, nein, ich muss jetzt den Schritt wagen in eine bessere Liga. Und dann eben in die Landesliga gewechselt, um zu schauen, wie schaut's denn dort aus? Kann ich mithalten, kann ich nicht mithalten? Das ist ja irrsinnig schwer einzuschätzen, weil vorher habe ich das gar nicht am Schirm gehabt. So, ich weder die Regionalliga irgendwie beobachtet. Für mich hat es einfach nur gegeben, den professionellen Fußball im Fernsehen und meine eigene Liga im Burgenland. Und dann habe ich den Schritt gewagt und habe halt dann ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert ganz gut. Und da war ich halt noch Stürmer. Also nicht verwechseln. Da war ich noch
die Haare noch kurz.
Ja, also andere Zeit, klar. Aber es hat super funktioniert und dann komme ich noch erinnern, haben wir ein Testspiel gehabt gegen Rapid und ich natürlich schwer nervös gewesen im Burgenland. Also ich für Horizon schon gespielt gegen Rapid, ein Testspiel. Meine Mannschaft, immer Fan gewesen und dann kommen wir da. Und natürlich perfekt vorbereitet und habe echt gut gespielt. Also wir haben natürlich, keine Ahnung, 5-0 oder so verloren, aber gut gespielt und habe einfach alles gegeben. Und komischerweise war dann danach so ein bisschen das Gerücht, dass mein Stürmerpartner am Zettel ist vor Rapid. Und ich sage, so, das kann es ja nicht sein, was da ich alles geben und der wieder vor mir da, der geht vielleicht dahin. Und dann irgendwann einmal ist der Anruf gekommen von Andi Reisinger, das war der Amateurtrainer vor Rapid und der hat mich halt auch beobachtet bei dem Match und hat gesagt, er braucht, ich meine, ob das jetzt Zufall ist, ob das kann man ja dem Fußball nicht sagen, aber sie suchen für die Amateure an eher älteren Spieler, und ich war ja schon fast 23, also für die Amas ja wirklich schon gehobenes Alter. Er sucht einen Führungsspieler, der halt eben die wilde Kabine, weil das waren ja wirklich super Talente, aber es ist halt zugegangen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da war noch ein zweiter, das ist ein Kapitän, Nermin Jusic, der war noch älter als ich, der war der Capitano, der hat versucht, die ganze Truppen zu führen, aber es war wirklich schwierig. Und ja, dann haben wir gedacht, ja, es passt doch gut, ich möchte eh nach Wien studieren, ein bisschen Geld verdienen nebenbei, passt schon, nächster Schritt Regionalliga.
Hast du dort noch immer das Ziel gehabt, Profi zu werden, oder hast du eigentlich gedacht, ja, okay, es hat nicht funktioniert, keine Ahnung, schade, aber, oder hast du da in dem Jahr davor noch gedacht, eigentlich ist mein Hauptziel schon noch Profi werden?
Spätestens mit dem Transfer dann zu Rapid habe ich gemerkt, wie nah ich dran bin. Das habe ich dann wirklich als ja, Riesenchance gesehen, weil ich habe immer als Kind gesagt, so mein Traum ist, dass irgendwann mein Name auf meinem eigenen Trikot steht. Und früher war ja das bis in der zweiten Liga nicht so wahrscheinlich. Und das heißt, du musst halt Profi werden. Und dann habe ich das eigentlich erreicht, weil bei den Amateuren haben wir dann schon einen Namen drauf gehabt. Und da hat sich was gelöst in meinem Kopf und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich alles dafür tun, dass ich das schaffe oder dass ich mir wenigstens nicht vorwerfen kann, eben nicht alles dafür geben. Und das war eine schwierige Zeit, weil ich habe studiert, Also die erste Zeit habe ich noch, da habe ich schon studiert und das musste man hinkriegen, weil da hat es damals bei Rapid dieses Pro-Rapid-Programm gegeben. Alfred Hörtnagel war der Sportdirektor, der hat halt die Jungen oder die guten Jungen gefördert im Verein mit Mentaltraining, Medienschulung haben wir gehabt und Zusatztraining. Also Zusatztraining hat so ausgeschaut, dass der damalige Co-Trainer von der ersten Mannschaft, das war der Zocki, Parisitscher, der hat sich die besten Spieler aus dem Jugendbereich geschnappt, einmal die Woche, und das hat quasi ein Sondertraining gegeben. Und ich kann mich noch erinnern, da haben sie mich noch extra gefragt, ja, eigentlich bist du jetzt alt drin, aber wenn du Lust hast, du kannst dieses Programm komplett mitmachen. Und ich so, mach ich sofort. Also ich habe dieses Pro-Rapid-Programm durchgezogen, ich habe halt nebenbei versucht zu studieren und halt dann halt tägliches Training, was eh meistens am Abend war, bei den Amas, aber habe es durchgezogen und zusätzlich habe ich so viele Trainingseinheiten mir für die Profis angeschaut, wenn es die Zeit zugelassen hat, weil ich mir einfach gedacht habe, ich muss das jetzt alles so aufsagen und habe da extrem viel aufgeschnappt und dann ist es bei mir extrem schnell gegangen. Also ich war, glaube ich, nicht einmal ein Jahr bei den Amas.
Entschuldige, du hast nebenbei, warst du auf der Akademie der bildenden Künste, oder?
Nein, also ich wollte Kunst studieren, da ist aber ja, die Aufnahmeprüfung so kompliziert und schwer, dass sie mich nicht aufgenommen haben. Das war damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es so, du musst eine Mappe abgeben mit deinen Zeichnungen, deinen Künsten, die du halt irgendwie zu Hause halt schon angefertigt hast, was du halt gemacht hast. Das habe ich alles gemacht, aber irgendwie, dann wollten so viel studieren, da haben sie mich einfach nicht aufgenommen und dann halt, wie es so ist, weil ich wollte eher auf Lehramt, ich wollte eigentlich so wie Kunst- und Sportlehrer halt einfach studieren auf Lehramt. Und dann haben wir eingeschrieben für Geografie und Sport. Und habe einfach mir gedacht, so, okay, das holst irgendwann mal nach oder wie du es halt machst. Und dann habe ich begonnen damit.
Warst du in deinem Studium auch so extrem fokussiert, dass du sagst, du wolltest es unbedingt in Mindeststudienzeit machen oder warst eher so, dass du sagst, okay, das Kicken war eigentlich trotzdem dein Hauptplan, spätestens dann, wie du bei den Rapid Amateure warst?
Ja, das, also ich sage, es war so ein guter Mix. Also ich habe gewusst, dass ich es in Mindeststudienzeit nicht schaffen werde. Das merkst du dann, wenn du halt dann irgendwann mal findest, ja, so deine soziale Gruppe halt beim Studieren und da waren schon ein, zwei dabei, die haben schon richtig Gas gegeben, weil am Ende ist beim Studieren halt so, dass du selber den Stundenplan halt basteln kannst, ne? Und da hat es ja welche gegeben, die waren ja Verrückte. Die haben ja den ganzen Tag nur studiert. Und das hat ja bei mir gar nicht funktioniert. Und dann kommst du in den ein oder anderen Kurs nicht rein, dann passt dir das wieder nicht im Stundenplan. Und das war halt schon ein bisschen kompliziert. Und zu meiner Zeit hat es das halt noch nicht gegeben, dass ich irgendwie Ausnahmegenehmigung gekriegt habe, weil ich jetzt Jungprofi war da halt bei den Amateurenspiel, weil bei den Seminaren war es eigentlich, also bei den Vorlesungen ist es egal, da hast du ja keine Anwesenheitspflicht, aber bei den Seminaren war es so, wenn du dreimal geführt hast, bist du raus aus dem Kurs. Und das war schon schwierig, muss ich sagen, weil ich eigentlich immer in der Früh bis Nachmittag studiert, also versucht, dass ich da in die Seminare reinkomme und am Abend war halt Fußball und am Wochenende sowieso. Und das war halt immer ein bisschen schwierig zum Planen, bin ich ehrlich, deswegen habe ich es eigentlich gar nicht versucht in Mindeststudienzeit, weil das hätte ich eigentlich gar nicht geschafft.
Nimmst du was mit aus dem Studium in die Karriere oder hast du was mitgenommen? Oder sagst du, das sind einfach zwei verschiedene Schuhe, was du einfach nicht vergleichen kannst?
Nein, man kann viel mitnehmen. Also klar, Sport. Wenn du Sport studierst, nimmt man einfach viel mit, weil du mit so unterschiedlichen Gruppen da Zeit verbringst. Also ich habe mit dem Dinko Jukic zum Beispiel die Aufnahmeprüfung gemacht. Was ein Wahnsinn war, weil ein Teil der Aufnahmeprüfung auf der Schmötz ist halt Schwimmen. Und ich kann mich noch erinnern, da waren es vier oder fünf Bahnen und du musst aussuchen, 250 Meter auf Zeit, Graul, dann musst du aber 50 Meter Brust auf Technik machen, was die meisten gemacht haben. Brusttechnik, Graul, Zeit, so. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe schon geschafft, also Schwimmen schon fertig gemacht und der Jukic war halt dran und ich mir dachte, das schauen wir jetzt an. Und bin rüber ins Boot gegangen und ungelogen. Da hat dieser Startton ist erklungen. Die sind mit ihm reingesprungen und als die vier Studierenden das erste Mal auftaucht sind, ist ihnen der Jukic entgegengekommen. Also ich habe sowas noch nie gesehen, wie schnell man sein kann. Der ist so schnell weggekommen von dem Brett, ist einmal reintaucht, hat irgendwie hinten schon die Runde gedreht und irgendwie sind die das erste Mal auf und haben in wollten das erste Mal antauchen und haben gleich die Wöhn vom Jukic geschluckt und sein Ochs hoffen. Da hat sogar der Prüfer gesagt, das hat keinen Sinn, Dinko, geh aus dem Wasser raus. Du musst das Prüfer machen. Aber da hat man natürlich schon dann halt Menschen kennengelernt. Das war halt mega interessant aus der Leichtathletik. Wie gesagt, halt Dinko beim Schwimmen. Das ist schon interessant, wenn du halt siehst, wie die trainieren. Ein Sprinttrainer zum Beispiel auf der Schmelz, das war irrsinnig interessant für mich, weil ich habe da mal rausgeschaut, keine Ahnung, ich glaube, ein Seminar gehabt auf der Schmelz und schaue raus und sehe halt einen Typen allein auf der Laufbahn gefühlt 3 Stunden trainieren. Weißt du, und ich habe das halt einfach nicht verstanden, warum so lang, du bist der Sprinter und dann hat er mir erklärt, ja, die Pause ist wichtig und durchziehen und dann halt die Übungen. Und da habe ich schon viel mitgenommen. Ja, Geografie, du weißt, Geografie, so ein bisschen Erdkunde natürlich. War interessant, muss ich ehrlich sagen, weil es war ja wirklich dieses Fach, wo ich eher sage, okay, da melde ich mich jetzt an, da schreibe ich mich ein, weil ich werde eh später Kunst studieren. Und dann habe ich doch ein paar Prüfungen gemacht. War auch interessant. Also hätte ich mir auch vorstellen können, dass ich Geo- und Sporttrainer werde, Lehrer werde.
Das war auch schön gesagt.
Ja, Geografie ist ja der Trick vieler Sportstudenten ist ja dann Geografie der Trick.
Ja, natürlich. Oder Deutsch.
Das machen auch die Sportografen.
Viel. Ja. Nein, aber
wenn du das jetzt so erzählst,
ja.
Wenn du das jetzt so erzählst, so ein richtig Studentenleben hast du dann eigentlich nicht gehabt, oder? So klischeehaftes Studentenleben, weil ich meine, das kann ich zum Beispiel von mir schon behaupten.
Also die ein oder andere Schmelzparty habe ich mitgenommen, aber das ist wahrscheinlich zu wenig, um als Studentenleben zu bezeichnen. Nein, ich bin 3. Semester wie abgebrochen. Also es war schon so 2 Semester habe ich durchgezogen und dann kam halt wirklich der Moment, wo der Peter Backholt mich quasi im Bus gefragt hat, du drüben musst morgen studieren. Und ich habe gesagt, ja, Trainer eigentlich schon, naja, weil wir hätten Training, nimm dir lieber frei. Und das war der Moment, wo ich dann bei den Profis war und da hat es halt nicht mehr funktioniert.
Aber du hast tatsächlich, wie du schon im Profikader warst, wie du schon dann einen Vertrag für die erste Mannschaft gehabt hast, bist du auch noch manchmal, wenn es ausgegangen ist, auf die Uni gegangen?
Also bei den Profis dann nicht mehr, tatsächlich. Also ich war noch eingeschrieben, habe versucht tatsächlich, damals mir so eine, ich nenne es jetzt mal Ausnahmegenehmigung, zu bekommen, um eben bei den Seminaren nicht immer anwesend zu sein, aber das war irrsinnig schwierig, weil es ist auch unfair gegenüber anderen gewesen. Und da bin ich dann, oder war so ehrlich, dass ich sage, okay, ich muss das beenden, weil der Traum Fußballer, Profifußballer ist jetzt so nah, der liegt direkt vor mir und jetzt gibt mir der Peter Backel dann die Chance, das muss ich ergreifen. Und dann bin ich halt, ja, eigentlich nicht mehr auf die Uni gegangen dann.
Das ist eigentlich extrem spannend, weil ich sich mittlerweile, also natürlich, die studieren kein Lehramt, aber die Generation der Fußballer hat sich verändert, weil es studieren wieder, also es gibt eigentlich pro Mannschaft immer wieder ein, zwei, die jetzt irgendwas studieren. Und das ist eigentlich spannend, dass man in so einem jungen Alter, ich hätte mir das auch niemals vorstellen können, neben am Kicken quasi nur irgendwie eine Nebenbeschäftigung zu machen. Ich meine, Trimbo, wir werden ja eh später noch dazu kommen, aber du bist ja 1000-Sasser quasi. Aber wie weit das damals auch dann weg ist, quasi, dass man sagt, mit 22, 23, 24, ich studiere jetzt noch weiter, weil wir trainieren quasi unter Anführungszeichen 6 Stunden am Tag. Mhm. Also 6 Stunden am Tag, 7 Stunden am Tag, am Dienstag vielleicht einmal Doppeltraining 12 oder 10 bist du dort im Stadion, aber sonst bist von 8:30 bis 13:30, 14:30, 15:30 dort. Und hinten aus könntest du noch etwas machen. Aber das war undenkbar damals für mich. Also undenkbar.
Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden und auch irgendwie mal ausprobieren. Weil es gibt die Typen, die sagen, ich könnte auf gar keinen Fall nach einem Fußballtraining irgendwas machen. Ich bin so müde, ich ordne den Fußball alles unter. Die gibt's. Aber bei mir war es eigentlich immer so, ich habe immer einen Ausgleich zum Fußball gesucht, immer. Ich brauche das auch richtig. Also diesen ob das jetzt ein anderes Hobby war, ob das Motorradfahren war, ob das eben das Studieren noch ist, dann irgendwann kam die Kunst, das Tätowieren. Es gab ja immer Bereiche in meinem Leben, die mich neben dem Fußball immer interessiert haben. Und ich brauche eigentlich immer einen guten Ausgleich zum Fußball, weil ich sogar der Meinung bin, dass mich der weiterbringt. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von Regeneration, weil ich mich dann bewege oder solche Argumente, sondern es geht eher darum, dass ich die Birne einfach frisch halte. So, und das war mir immer wichtig.
Das sage ich auch immer, die Birne ist deutlich wichtiger, ja, als vielleicht einmal ein oder zwei Einheiten mehr, wo du schwere Beine kriegst oder wenn du schwere Beine hast, ist es viel wichtiger, die Birne freizukriegen, mhm, als dass du da irgendwie, ja, keine Ahnung, sagst, nein, ich muss mich jetzt hinlegen und eineinhalb Stunden schlafen am Nachmittag oder was weiß ich. Mhm. Das habe ich zum Beispiel erst später, ja, in meiner Karriere gelernt, wie wichtig eigentlich eine Neben- und Anführungszeichen Beschäftigung ist und wenn es nur eine Gassi-Runde lange ist mit dem Hund.
Ja, ich glaube, ich mein, da muss man schon unterscheiden jetzt zwischen, also du warst immer Profi. So, ich habe, bevor ich nach Wien gegangen bin, die HTL in Binkerfeld Bautechnik gemacht und musste in den Sommerferien immer Praxis, immer arbeiten am Bau. So, und ich habe da schon so ein bisschen immer dieses Fußballspielen war ja trotzdem immer dreimal die Woche Training und Wochenende spielen, aber halt auch mal auf die Baustelle gehen und das austesten. Von dem her, ich habe da schon einiges halt mitgekriegt und es ist ja möglich, also das, der Körper schafft das schon, aber da bin ich auch bei dir und ich bin auch vorsichtig, weil es gibt nicht den Anweg. Das ist so typisch. Ja, es ist wirklich so abhängig, ob du der Mensch bist, der das halt auch braucht. Und es gibt genauso Mitspieler, die brauchen den zweistündigen Mittagsschlaf. Ist einfach so, weil es besser funktionieren dann in ihrem Beruf. Und das beste Beispiel ist immer so ein banaler Spruch, aber wie viele Trainingsweltmeister kennst du, die aber am Spieltag es nicht auf die Pisten kriegen? Und das ist das beste Beispiel für in der Birne. Umgekehrt genauso. Also Max Kruse, mit dem habe ich zusammengespielt, das war das beste Beispiel. Der war jetzt überhaupt das Gegenteil von Trainingsweltmeister. Aber du hast gewusst, am Pfiff, der Typ ist da. Und da meine ich halt dieses, der Kopf ist wirklich sehr, sehr wichtig und wird immer wichtiger, weil das Körperliche, das wird eh immer extremer und es wird eh komplett ausgereizt von jedem. Und natürlich kannst du heutzutage mit Ausdauer und vor allem mit der Geschwindigkeit im Profifußball viel erreichen, aber mit dem Kopf genauso.
Ja, und ich finde, dass es auch verändert hat im Fußball. Ich habe das Gefühl, dass Individualität mehr akzeptiert ist. Früher war es schon so, und ich habe mich selber oft dabei ertappt, wenn ein anderer Spieler in einer Kabine was komplett für mich Undenkbares gemacht hat, das war für mich, wow, also wie kannst du das jetzt machen? Du musst dich konzentrieren auf Spiel oder so. Und das hat sich aber komplett verändert, finde ich, dass wirklich jeder das machen darf, was er will. Weil wenn der eine jetzt sagt, er will Fußballtennis spielen vor dem Training oder was weiß ich, gerade die junge Generation vor allem, die sind ja deutlich weiter auch schon in ihrer Entwicklung, was Prävention und Nachbereitung vom Training angeht und Videoanalysen, weil die sind ja richtig damit aufgewachsen. Mhm. Ich gebe dir recht, Remi, so, ich durfte ja sehr, sehr früh in einer Profimannschaft spielen, aber da war hinkommen eine halbe Stunde vorm Training, dann hast du die Schuhe anzogen, ja, ein bisschen Schmäh geführt und bist ausgegangen zum Training. Und Videoanalyse war, dass du halt selbst bei meinem Vater war zwar Videoanalyse da, das war jetzt aber nicht so, dass du da jetzt lang irgendwie also du hast gesehen, was der Gegner macht und er hat es erklärt, aber das ist jetzt nicht mit Zurückspulen und ah ja, schauen wir es nochmal an und so, sondern das war dann eher, okay, wir schauen jetzt kurz, er erklärt nebenbei und dann geht er zur Taktiktafel und erklärt es dann an der Taktiktafel, wie wir es machen und das hat sich schon wahnsinnig verändert, ja, wie die Jungen überhaupt rauskommen aus der Akademie.
Ja, definitiv, sehe genauso. Ich habe jetzt im Zuge von meiner Trainerlizenz natürlich jetzt viel auch im Nachwuchs bei Union hospitiert, ein paar Trainings geleitet und mich mit den Trainern halt ausgetauscht. Das ist schon Wahnsinn, was die für Möglichkeiten haben heutzutage. Ne? Ob das immer der beste Weg ist, dann sage ich, wird man dann sehen. Am Ende glaube ich trotzdem, dass wie stehen die Möglichkeiten, dass man Profifußballer wird, sich schon im Kindesalter einfach entscheidet, weil da bin ich komplett auch bei Ralf Rangnick, der jetzt das Ausbildungskonzept in Österreich so ein bisschen neu mitentwickelt hat. dass die Kinder einfach raus müssen. Weißt, also du merkst es ja, du weißt es, du siehst die Kinder beim Kicken und du weißt schon, boah, das wird ein guter, weil der einfach schnell ist, weil der einfach am Ball was kann. Und wenn du den fragst oder die Eltern fragst, was er früher so gemacht hat, da wird jeder sagen, ja, der ist nur draußen. Der ist schon auf die Bäume aufgeklettert, der macht viele Sportarten, der macht das. Und das ist halt das Wichtigste. Und ich glaube, das haben wir eine Zeit lang oder haben viele eine Zeit lang ein bisschen verloren. Klar, mit den Videoanalysen und das kommt später. Und das sehe ich auch genauso wie du, dass die Möglichkeiten besser sind. Und es wird viel mehr individuell auf jeden einzelnen Spieler eingegangen. Das haben wir bei Union genauso. Also es ist absolut erlaubt, dass jeder individuell nebenbei was macht, ob er jetzt einen eigenen Fitnesstrainer hat, Schnelligkeitstrainer, Videoanalysten, also mittlerweile die junge Generation bei uns ist extrem, also wirklich extrem, das hätte man ihnen niemals vorstellen können.
Ja, das beste Beispiel, Entschuldigung, schon jetzt vorher dann noch, also sage ich noch einmal kurz, das beste Beispiel ist ja der Leo Querfeld.
Ja.
Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der so viel investiert in seinen eigenen Körper wie den Leo Querfeld und ist einer, den ich am kürzesten kenne, weil er halt so jung ist.
Mhm. Ja, definitiv. Also
das ist unglaublich.
Kann ihn unterstreichen. Ich meine, ich bin mir zeitlang habe ich es immer so erklärt, dass diese Haaland-Generation, wer hat sich ja in Salzburg schon vorgelebt, indem man mit der Champions League-Hühne durch Salzburg gefahren ist. Er hat irgendwelche Brillen getragen, wenn er das Handy verwendet hat. Weiß jetzt nicht. Also er hat ja auf alles geschaut und der hat schon, das darf man nicht unterschätzen, ich glaube schon, dass der wirklich mittlerweile eine Generation geprägt hat, was das Thema betrifft. Alles zu tun, damit man Profi wird, also das absolute Maximum rausholen. Und der Leo ist so einer und der lebt dafür, das merkt man. Und das spürt man halt auch, der ist ein Fußballverrückter, sage ich jetzt schon fast. Aber im positiven Sinne, weil er halt wirklich sagt, nein, das macht ihm auch Spaß, das merkt man. Also das ist jetzt keiner, der jetzt in den Kraftraum geht und das nervt ihn, sondern der hat richtig Spaß daran. Und bei uns ist es so, dass sie vor allem die jungen Spieler, da hat sich so eine Dynamik entwickelt, die stehen ja alle jetzt schon da und machen alle Schnelligkeitstraining, keine Ahnung, was die jetzt schon alles machen, eigene Videoanalysen, die lieben es halt einfach und ich finde es halt gut, weil am Ende kommt es ja nicht nur helfen,
super, weißt du. Ja.
Aber ja, es ist halt so ist auch es. Nicht immer der beste Weg, weil das merkt man halt auch bei den jungen Spielern, wenn sie dann einmal in einem Loch sind, in einer schlechten Phase, dann sind es, finde ich, schon manchmal, also die neigen dazu, dass sie halt dann es so krampfartig halt erzwingen wollen. Verstehst? Also da fehlt mir halt dann schon manchmal der Ausgleich. Also diesen Ansatz, wenn es schlecht läuft, weniger machen, da ist schon viel Wahres dran. Also ist meine Meinung.
Ja, hundertprozentig.
Aber was mich da schon dann interessiert ist, ich meine, ihr seid quasi ja in eurer Profikarriere mit der ganzen Fußballanalyse, dem Zerpflücken des Fußballs, Big Data in Wahrheit im Fußball. Du kannst alles quantifizierbar machen, du kannst jeder Regung kannst du eine Zahl geben. Jetzt völlig wertfrei und wir haben jetzt viel über die junge, ich habe es viel über die junge Generation jetzt gesprochen. Wenn sie jetzt eine Entscheidung treffen müsstet, war das früher besser, so wie es ganz am Beginn eurer Karrieren war? Ist es jetzt teilweise überfordernd oder kann man schon noch immer diese Individualität haben, dass du dir für dich selber als Spieler die Sachen rauspicken kannst, wo du glaubst, dass die für dich wichtig sind?
Boah.
Manege frei.
Ja, Manege frei. Also was die Möglichkeiten betrifft, ist es jetzt einfach besser, weil du einfach wirklich in jedem Bereich, und da nehme ich Fitness, Ernährung, Analyse, mittlerweile Schlafqualität. Also man kann jetzt mit einem Ring oder mit so einem Band jetzt den Schlaf tracken. Gibt es viel mehr Möglichkeiten, sinnvolle Möglichkeiten.
Bin ein begeisterter Schlaftracker.
Ja, nein, aber sinnvoll, klar. Aber natürlich, ich bin auch nicht nur Freund davon, aber ich bin schon auch der Meinung, dass oft das Einfache in gewissen Situationen besser wäre. Weil ich verstehe dahinter, dass man ein schlechtes Spiel tot analysieren kann. Aber manchmal ist es besser, wenn man es einfach gar nicht analysiert. Weißt du, ja, was ich hinaus will?
Es ist, ich glaube, es ist immer dieses Mittelding und eben diese Individualisierung, das ist, glaube ich, das Beste, was allen passieren hat können, gerade auch uns beiden, glaube ich, die ja eben nicht jeden Tag dieses hundertprozentige, wie nenne ich das jetzt, ohne dass das jetzt, was die, es ist immer die Frage, wie man das nennt, ohne dass man dann als faul gilt, aber ich brauche nicht jeden Tag eine Videoanalyse vom Gegner. Ich habe das einmal, ich höre das einmal an vom Trainer, ich höre mir das am Samstag in der Früh noch einmal an und dann ist es gespeichert bei mir.
Ja.
Weil ich halt aber auch aufmerksam, glaube ich, bin und vielleicht aber auch die junge Generation, vielleicht auch die TikTok-Generation genannt, die haben halt nicht mehr so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne, dass sie das öfter brauchen und das ist aber auch nicht schlimm.
Ja.
Bei denen kannst du es auch öfter erklären und die werden halt dann mit Individualanalysen dann halt öfter auf irgendwas vorbereitet oder halt besser gemacht. Aber ich bin der Überzeugung, dass der Fußball sich sehr ins Positive verändert hat, weil es wird immer schneller, es wird immer mehr Spiele, es wird technisch immer besser. Und trotzdem siehst du immer wieder Aspekte, die du vor 10 Jahren zum Beispiel niemals für wahr gehalten hättest. Wenn du jetzt siehst, Champions League Halbfinale und beide Mannschaften spielen, also Bayern und Paris spielen 1-1 über den ganzen Platz.
Ja.
Das hat vor 10 Jahren Darmstadt gemacht und ist damit in die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Und wir haben das in der Woche davor bei einer Ballbesitzform über das halbe Feld trainiert. Okay, wir laufen jetzt quasi dem Gegner hinterher,
ja,
damit wir Darmstadt simulieren. Und da war ja damals, so viel Vogel gezeigt habe ich noch nie gesehen. und jetzt spielt es das Champions League Halbfinale.
Ja.
Und
ja,
der Fußball entwickelt sich immer weiter und kommt aber immer, das ist wie in der Mode.
Ja, kommt immer wieder zurück.
Es kommt immer wieder zurück.
Ja.
Und das ist halt schon, aber das ist halt ganz cool, finde ich, dass halt eben jeder darf so sein, wie er will. Und also für mich trotzdem eine Freude, natürlich, weil jetzt in meiner Mannschaft bin ich der Zweitälteste. Ich fühle mich noch nicht so alt, aber ich bin trotzdem. Aber dass erfahrene Spieler jetzt auch wieder mehr Wert kriegen.
Ja.
Ja. Und man sieht da, was wir jetzt total oft da hört, und das ist ja auch immer schön, deswegen lobe ich oder sage, mache ich da immer ein Kompliment. Charakter wird da immer wieder wichtiger und wird immer wieder mehr erwähnt. Und da gibt es verschiedenste Mannschaften, wo es heißt, ja, sie suchen für den Sommer eine positive Charakterveränderung.
Ja, definitiv.
Und da kann man natürlich Freiburg jetzt schon als größtes Beispiel nennen, wenn man sagt, okay, man hat halt einfach einen Stamm aus extrem vielen Spielern, die lange da sind, die diesen Kern bilden und sie sind einfach auch schon ein bisschen älter.
Ja.
Das heißt, junge Spieler werden immer wieder kommen, werden immer wieder dabei sein, aber die Älteren können immer wieder was draus machen.
Definitiv. Sehe ich genauso und ich glaube sogar, und das ist jetzt gar nicht jetzt als Kritik gesehen, aber wir haben jetzt klar in Klassenerhalt geschafft, aber es war trotzdem eine schwierige Saison. Es war eine anstrengende Saison. Und wir haben aber Charaktere wie in Kevin Volland, Kevin Vogt, Schwollo, Roussillon, auch der Gosens noch. Also wir haben ja nur Typen verloren, was zum Fußball einfach dazugehört, ist ja ganz normal. Aber nur Junge sind gefühlt nachgekommen. Und Spieler, die eher nicht dafür bekannt sind, dass sie halt eine Mannschaft führen oder halt mündig sind, dass sie in der Kabine mal am Tisch hauen. Und da haben wir schon irrsinnig Probleme mittlerweile, weil wir müssen Spieler in die Pflicht nehmen. Und da bin ich bei dir. Ja, das wird definitiv wichtiger werden. Aber wie sucht der Verein so einen Spieler, weißt? Weil du kannst nicht nur nach Charakter suchen, sondern es muss ja irgendwie, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde auch mittlerweile, es ist zwar immer so ein blöder Spruch, ich glaube, den hat der Muslic jetzt bei Schalke mal getätigt, indem er einfach sagt, ich glaube, er hat irgendeinen Spieler gestrichen aus der Kader oder wie auch immer, hat gesagt, er kann den Verein verlassen. Auf jeden Fall ist halt einfach Belastbarkeit und Verfügbarkeit ist einfach ein großes Qualitätsmerkmal eines Fußballers. Und das ist wirklich die Wahrheit, weil wie viel, ich meine, jetzt bin ich auch 17 Jahre in dem Geschäft, wie viele Spieler kennst du, die einfach Top-Kicker sein, aber die halbe Saison kannst du einfach mit einer nicht rechnen. Und weil sie halt einfach verletzt sind. Und da sind oft Typen dabei, die machen alles für den Körper, aber es ist halt einfach die Genetik, das ist einfach so. Die müssen es halt gefühlt akzeptieren. Und das wird auch immer wichtiger, weil am Ende, wir spielen auf höchster Ebene und du kannst doch nicht einfach im Kader von Spielern ausgehen, ja, der wird eh wieder die Hälfte verletzt sein, so kannst du nicht planen. Und das ist auch so ein Thema, was immer wichtiger wird, weil ich bin schon der Meinung, dass es viele Spieler gibt, die es immer erwischt, das sind immer meistens die gleichen. Und das wird auch ein wichtiger Punkt sein.
Glaubst du, dass du deswegen auch so lange spielen kannst, weil du später erst Profi geworden bist?
Ist sicher ein großer Faktor, ja, weil du darfst nicht vergessen, wenn wir jetzt uns zwar vergleichen, ich bin mit 23 als erstes Mal täglich am Trainingsplatz gestanden, vorher dreimal die Woche maximal. Und wenn du allein jetzt deinen Verschleiß hernimmst und meinen, naja, es ist ja wirklich so, es ist ja ein Fakt. Also,
ich finde ja, du hast ja recht. Ja.
Wenn es keine Ahnung, also wenn du mal die Akademiespiele anschaut oder wenn du mit 15 schon täglich trainierst, täglich, also hast du in 8 Jahren rechnest du durch, wie viel Trainings mehr in die Viers. Das ist definitiv ein Fakt, aber ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass es wirklich sehr, sehr viel Genetik ist. Weil ich halt mittlerweile.
Aber du warst ein Traktor fährt nicht so schnell, aber der ist belastbar.
Ja, so nämlich. Nein, aber das ist ja. Ich stell mir die Frage ja selber, beziehungsweise ich kriege die Frage von jungen Spielern aufgestellt. Also ich bin ja teilweise Mitspieler, die sind 32 und sagen, ich kann ein Jahr noch kicken, dann weißt du das. Und ich sitze halt daneben mit 39. Und das ist halt schon eine Frage, die stellen wir selber auch. Aber mittlerweile, wenn du halt mit Sportwissenschaftlern drüber sprichst, weil jetzt im Zuge der Trainerlizenz in Wien im Campus haben wir jetzt einen Vortrag gehabt von einem Sportwissenschaftler, den stelle ich dann halt auch die Frage und der sagt, mittlerweile ist so viel Genetik. Das ist auch bei schnellen Spielern so. Das ist einfach bewiesen, dass du, keine Ahnung, bis 8, 9 kannst du Schnelligkeit trainieren, aber eigentlich musst du deinen Eltern sagen, danke, wenn du da schneller spielst, wenn du langsam bist, kannst du hart sein auf sein. Aber es ist wirklich so, du kannst natürlich an deiner Koordination und ein bisschen was kann man immer rausholen, aber und das ist ja witzig, weil der Sportwissenschaftler, der hat uns eine lustige Geschichte erzählt, dass er, der glaube ich ist auch ein Professor auf einer Uni und der hat dann einen Sportstudenten gehabt, der irrsinnig schnell, also außergewöhnlich schnell war. Er sagt, der war so schnell, ich war fix der Meinung, der ist in einem Leichtathletik-Club irgendwo. Und war natürlich nirgends. Und dann hat er gefragt, wie er trainiert hat früher. Und er hat gar nie trainiert. Und dann hat er gefragt, irgendwas muss da passiert sein, weil du bist einfach sauschnell. Und dann hat er einfach erzählt, dass der als Kind, haben die irgendwie so auf einem leichten Hügel halt gewohnt, und den hat der Nachbarshund mal gebissen. Und er hat so Angst gehabt vor dem Hund danach, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber er hat so Angst gehabt, dass er einfach jahrelang bei diesem Nachbarshaus bergab, also leicht bergab, vorbeigesprintet ist, aber Vollgas. Und das über Jahre halt, weil er immer in die Schule abmessen. Ja. Das ist einfach das perfekte Sprinttraining. Der hat unbewusst einfach Schnelligkeit trainiert, jahrelang. Im Kindesalter.
Das ist ja der Mythos, den man über einen Xaver Schlager und über einen Conny Leimer sagt, dass die immer vom Berg in die Schule gehen haben müssen und wieder zurück.
Hundertprozentig.
Deswegen können die so viel rennen.
Also ein besseres Beispiel gibt es einfach gar nicht. Aber ja, es ist, ja, also ich sehe es genauso. Also ich finde es jetzt auch besser, weil du individuell einfach jeden fördern kannst. Jeder kann sich schon fast aussuchen, welches Thema will angehen. Du hast alle Möglichkeiten mit Fitnesstrainer, Reha-Trainer, Laufanalysten, Ernährungsberatung. Also es gibt einfach so viele Bereiche mittlerweile.
Ich möchte noch ein großes Thema aufmachen. Wir haben jetzt sehr viel über Entwicklungen gesprochen. Bei dir ist es ja damals, wie du bei Rapid und SG wieder ganz weit zurück, dann in die erste Mannschaft fix reinkommen bist. Dann hat es nicht lang gedauert und du warst schon im Nationalteam unter Didi Constantini mit dabei. Hat es da irgendwann einmal einen Moment gegeben, wo du gedacht hast, das ist jetzt alles ein bisschen sehr schnell gegangen. Da blase ich jetzt eigentlich im Kopf fast gar nicht, was da jetzt alles passiert?
Also ich war sogar froh, dass es so schnell gegangen ist, weil am Ende habe ich gar keine Zeit gehabt, über irgendwas nachzudenken. Du kommst irgendwie, also wie gesagt, ich war ja kein Jahr bei den Amas in der Regionalliga, dann habe mich der Peter Backelt hochgezogen zu den Profis. Jeder weiß, ich hab damals bei der Verabschiedung von Jimmy Hoffer den legendären Hattrick geschossen. Das tut mir heute noch leid für ihn, weil ich so ein bisschen seine Show gestohlen habe. Und dann ging es halt wirklich sehr, sehr schnell, das stimmt schon. Der Peter Backelt hat das auch ein bisschen kritisiert dann öffentlich, was ich jetzt mittlerweile als von Trainersicht auch ein bisschen verstehe. Nur er hat mich damals noch nicht so gut gekannt. Also er hat nicht gewusst, dass ich jetzt gar nicht der Typ bin, der irgendwie abhebt und jetzt durchdreht, sondern ich bin ja schon immer ein sehr bodenständiger Typ und das hat mich eigentlich gar nicht beeinflusst, sondern es war einfach ja so eine große Ehre und Und ich kann mich noch genau erinnern, der Didi Konstantini, Weltklasse, also ich habe ihn geliebt einfach, aber da habe ich irgendwie die erste Woche mittrainiert und bei der Nazi halt. Und dann hat er mich in der Hotellobby auf die Seiten gehört und gesagt, da habe ich Weltklasse trainiert, Weltklasse. Und ich habe schon wirklich gehabt, Startelf, morgen Startelf, was der, alles andere. Und dann, vielleicht geht es ja aus, dass du reinkommst. So ganz trocken, vielleicht geht es ja aus, dass du reinkommst. Und nein, das war einfach, also mir persönlich war es recht, dass es so schnell gegangen ist. Weil, wie gesagt, ich mir da gar keine Gedanken gemacht. Da ist so viel passiert und für mich war einfach nur, ja, von Tag zu Tag einfach alles mitnehmen, aufsagen. Aber jetzt im Nachhinein verstehe ich natürlich schon den Trainer auch, dass das ein bisschen zu schnell gegangen ist.
Ja, aber dann in dieser Zeit hat er schon auch, wie muss das gewesen sein für dich? So, du bist dann bei Rapid gelandet, es hat hingehaut, du bist Profi geworden und das noch dazu bei deinem Lieblingsclub. Wie viel Fan warst du dann? Weil ich weiß, du hast noch immer sehr große Sympathien für den Club. Ja. Wie viel Fan warst du da dann auch oder wie viel Fan hast du sein können?
Ja, noch sehr natürlich, weil die ersten Rapid-Match, die ich gesehen habe als Kind, wo ich mit meinem Vater ins Stadion durfte, das war nicht oft so, muss ich ehrlich sagen. Also die ersten, logischerweise die ersten Stadionbesuche waren in Mattersburg. Kann mich noch erinnern, da war zwar Mattersburg jetzt noch nicht in der Bundesliga, aber die Nähe hat es halt hergegeben. Aber trotzdem habe ich ein paar Mal Rapid gesehen und das waren halt auch Spiele, wo halt einfach, ja, Carsten Janker, weißt du, da hat er ein paar Tocker, Hieden irgendwann mal gespielt und auf einmal sitze ich in der Kabine, also in der Kabine habe ich lange nicht sitzen dürfen, in der Amateurkabine allein, das ist halt der Klassiker gewesen früher, das hast du noch nicht verdient. Aber du trainierst halt einfach auf einmal mit den Spielern, ne, weißt, und ich muss ehrlich sagen, klar, das war noch die alte Schule und es war alles ein bisschen rauer und härter, auch der Ton, aber das hat mich gar nicht gestört, sondern ich habe die Message schon verstanden damals, weil ich halt wahrscheinlich schon ein bisschen älter war, aber so ein Jürgen Bartoka oder der Hieden, Katzer, Eder, also Heikkinen, also da waren ja Typen dabei, Kulowitz, Steffen Hoffmann, Boskovic, die haben mir so viel geholfen und so viel unterstützt. Das hätte ich nie geglaubt. Ich habe immer geglaubt, okay, jetzt bin ich Profi und das ist so richtig arger Konkurrenzkampf. Und vor allem du als nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem als neuer Spieler, man kennt ja die Geschichten früher. Und das hat es bei mir nicht gegeben. Also klar, der Ton war rau, aber ich habe die Message verstanden. Das war eigentlich nur pushen. Komm, reiß die zusammen. Ich habe da riesen Vorteil gehabt, dass ich eben mit 15 schon gegen Männer gespielt habe, also gegen Erwachsene, gegen große Kerle. Ich habe schon gewusst, wie ich mich durchsetzen muss. Aber trotzdem, natürlich ist es nicht einfach. Und ich glaube, das war schon der größte Vorteil für mich, dass ich es geschafft habe und dass ich auch oben geblieben bin, dieses Durchsetzungsvermögen. Weil bei den Amateuren, das ist jetzt auch keine Lüge, da war technisch jeder besser als ich. Jeder. Also Bele waren, du kennst die ganzen Spieler auch, Regel, die waren alle besser technisch. Aber die haben halt eins gehabt, die haben immer ihr Leben lang in der Akademie immer gegen Gleichaltrige gespielt. So, und dann bist du in der Regionalliga, dann haben sie den ersten Berührungspunkt, aber da kannst du es ja auch noch spielerisch wegspülen. Und dann kommst du hoch, ja, und dann brennt es halt einmal im Training. Ja, und da habe ich, glaube ich, schon Vorteile gehabt, dass ich mich halt da festbeiße einfach, dass ich mir nichts gefallen lasse, dass ich, wenn es mit zusammenschneiden, gleich wieder aufstehe, gar nicht irgendwie den Kopf hängen lasse, sondern das hat es für mich gar nicht gegeben. Und ich glaube, das hat dann schon in Peter Backel dann auch gezeigt, okay, der will's und der kann's auch was, der hält körperlich dagegen.
Da möchte ich jetzt auch einen Punkt machen. Wir sind am Ende unserer ersten Episode mit Christopher Trimmel angekommen. Sehr, sehr viele richtig coole Eindrücke. Ein schöner Deep Dive mit dabei gewesen. Wir freuen uns schon auf die zweite Folge. Trimbo, herzlichen Dank, dass du bis hier schon einmal mit dabei warst. Und Gregor, die letzten Worte gehören dir.
Boah, jetzt überforderst mich fast. Jetzt im Moment hast du es immer du beendet, aber ja, sehr, sehr cool. Super Eindrücke und ich freue mich auf die zweite Folge und auf unseren Halbzeitkaffee.
Das machen wir jetzt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weitere Episode von Ohne Filter. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Canal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Canal Plus Podcast, produziert von Bestbiller Digital.